Also der Name kommt aus der Gemeinde Groß-Erlach, dort aus dem Dorf Erlach. Das war im 19. Jahrhundert eine Glashütte. Und diese Glashütte wurde aufgelassen und dann später als sogenannte Arbeiterkolonie fortgeführt. Und das ging auf einen Gedanken von Friedrich von Bodelschwingh zurück, der nämlich festgestellt hat, dass infolge der Industrialisierung viele Menschen arbeitslos waren. Wir sind in der Zeit vor der Sozialversicherung, das heißt, es gab kein Arbeitslosengeld, es gab keine Transfers und deshalb hatten die Menschen im Grunde nur die Möglichkeit, sich ihren Lebensunterhalt zu erbetteln oder eben als Tagelöhner über Land zu ziehen. Und der Friedrich von Bodelschwingh, der war Pfarrer in Bielefeld in Westfalen, hat dann gesagt, es ist unwürdig, wenn Menschen um ihr Brot betteln müssen. Wir müssen ihnen Gelegenheit geben, ihr Brot wieder selber zu verdienen. Mhm. Und so entstand dann dieser Gedanke einer Arbeiterkolonie. Das war eine Subsistenzwirtschaft, verbunden mit einer großen Landwirtschaft. Heute, 127 Jahre später, hat sich das natürlich radikal gewandelt. Wir sind heute in verschiedenen Hilfearten tätig. Also wir helfen Menschen in Wohnungsnot, Menschen, die arbeitslos sind, Menschen, die suchtkrank sind, aber auch Menschen mit Behinderung und Menschen mit Pflegebedarf und seit 2 Jahren auch Jugendlichen, die eine Unterstützung brauchen. Wir sind ein sogenannter Komplexträger. Wir sind rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das ist für mich zum Beispiel was, was ich nach 23 Jahren immer noch faszinierend finde, was für tolle Menschen bei uns arbeiten und sich in ganz unterschiedlichen Professionen mit sehr viel Engagement und Herzblut in diese diakonische Arbeit einbringen.
Sagst du mal noch etwas zu den Standorten, etwas näher, wo ist die Erlacher Höhe überall zu finden?
Ja, also der Heimatstandort ist im Rems-Murr-Kreis, nach wie vor in der Gemeinde Groß-Erlach. Und von dort aus haben wir dann die 3 nördlichen Landkreise, Schwäbisch Hall, Hohenlohe, Main-Tauber-Kreis, und die im mittleren Schwarzwald die Landkreise Freudenstadt, Calw und jetzt auch noch den Enzkreis in ganz unterschiedlicher Weise, wo wir eben verschiedene Angebote als sozialer Dienstleister für die jeweiligen Landkreisverwaltungen und für verschiedene Kommunen erbringen.
Wolfgang, das Thema Wohnungsnot ist in aller Munde. Ihr arbeitet mit wohnungslosen Menschen. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Problem Wohnungslosigkeit?
Hinter dem Problem Wohnungslosigkeit steckt eine ganz existenzielle Not, wirklich buchstäblich dieses kein Dach über dem Kopf haben, keine Wohnung zu haben, die eben über ein Mietverhältnis oder durch Eigentum gesichert ist, was eben bedeutet, ich kann nie sicher sein, dass ich da, wo ich bin, lange bleiben kann. Ich bin ungeschützt, ich habe verschiedene andere Nachteile und Beeinträchtigungen. Also die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe schätzte 2016, dass 860.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung leben. Und das ist ein dramatischer Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und von diesen Menschen sind 52.000 ohne jede Unterkunft, das heißt wirklich buchstäblich auf der Straße. Diese Menschen, die mal wohnungslos geworden sind, die haben es sehr schwer, wieder in Wohnung zu kommen. Das hat verschiedene Ursachen. Eine davon sind natürlich die angespannten Wohnungsmärkte. Und das ist sozusagen die andere Seite der Medaille.
Ja.
Dass wir nämlich in einer Situation leben in Deutschland, dass wir einfach insgesamt viel zu wenig Wohnraum haben. Und zwar nicht nach Quadratmetern, sondern nach Wohnungszahlen.
Ja.
Und entgegen früherer Prognosen und Erwartungen hat in Deutschland in der Zeit von 2011 bis 2016 ein Anstieg um rund 2,5 Millionen Einwohner stattgefunden. Und das sind vor allem hohe Zuwanderungen aus dem europäischen Ausland nach Deutschland. Das sind also Arbeitsmigranten, die bei uns arbeiten. Das ist sozusagen dann auch die Binnenwanderung, die dazugehört, aber natürlich auch ein veränderter Lebensstil, dass es sehr viel mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalte gibt. Und natürlich spielt da auch die Flüchtlingsthematik rein, wobei man klar sagen muss, dass die weder Auslöser noch Ursache für das Problem des Wohnungsmarktes ist, aber eben auch dazu beiträgt. Und Wohnungsmangel besteht inzwischen nicht mehr nur in den Metropolen und Ballungsräumen, sondern auch in wirtschaftsstarken ländlichen Regionen wie hier im Landkreis Schwäbisch Hall, in Heilbronn, im Rems-Murr-Kreis. Und das hat damit zu tun, dass vom erforderlichen Wohnungsbedarf von 400.000, die jedes Jahr neu gebaut werden müssten, lediglich 60% gebaut werden. Mhm. Das ist sozusagen das Kernproblem und das geht seit vielen Jahren so. Und dann gibt es noch ein Detailproblem, die Wohnungen, die gebaut werden, sind zu wenige, aber dafür zu teuer. Mhm.
Ja, nach der nächsten Musik werden wir da nochmal ein bisschen nachhaken, was das Problem, wie man das Problem angehen könnte, was auch der Verband, wo ihr drin seid, vielleicht fordert und was ihr dann auch so aktuell in der Erlacher Höhe mit den Menschen anbieten könnt. Das wäre sicher auch für die Hörer eine wichtige Frage.
In Baden-Württemberg ein relativ gut entwickeltes System der Wohnungslosenhilfe. Und der Dreh- und Angelpunkt davon ist eine Beratungsstelle, die sogenannte Fachberatung. Und diese Fachberatungsstelle gibt es im Prinzip mit ganz wenigen Ausnahmen inzwischen in jedem baden-württembergischen Landkreis. Das heißt, wenn ein Mensch in Wohnungsnot kommt, kann er sich an die Fachberatungsstelle wenden. Die ist hier in Schwäbisch Hall zum Beispiel am Schubach, gegenüber von der Schubachburg, wo dann die Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialarbeit im Einzelfall nachschauen und prüfen, was der Mensch an Unterstützung bekommen kann, was da angezeigt ist. Und
wer ist der Träger?
Der Erlacher Höhe.
Die Erlacher Höhe.
Ja, im Auftrag des Landkreises Schwäbisch Hall.
Ah ja.
Und ganz wichtig ist uns inzwischen, dass wir vor allem auch auf Prävention setzen. Das heißt, angesichts des Wohnungsmangels, wo es so schwer ist, wieder Wohnraum zu finden, wenn man welchen verloren hat, möglichst zu vermeiden, dass Menschen in Wohnungsnot kommen. Und deshalb kann ich auch Menschen, die da in Schwierigkeiten kommen, die im Mietverzug sind oder Ähnliches, wo eine Räumungsklage droht, kann ich nur raten, sehr schnell aktiv zu werden, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, je nach der Situation auch an das Jobcenter zu wenden, das für die Miete zuständig ist, um eben erst Wohnungsnot überhaupt nicht entstehen zu lassen.
Also muss niemand auf der Straße leben?
Das würde ich nicht so sagen. Die Aussage von der BAGW ist ja deutlich. Die sagt, 52.000 Menschen leben in Deutschland auf der Straße. Ich denke, wir sind im Augenblick in einer Situation, wo wir wirklich nicht mehr alle Menschen angemessen mit Wohnraum versorgen können. Und es bedeutet auch, dass diese Menschen um ein Menschenrecht gebracht werden, nämlich das Menschenrecht auf Wohnen.
Das Thema Wohnungsnot ist das Thema, das wir heute ansprechen. Wolfgang, du hast gerade auch von den Menschenrechten gesprochen, die was mit dem Wohnen zu tun haben. Was steckt da dahinter oder was bedeuten die Menschenrechte?
Ja, als Menschenrechte bezeichnet man subjektive Rechte, die jedem Menschen, egal wo auf der Welt, gleichermaßen zustehen. Und geregelt sind die in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 und die feiert dieses Jahr am 10. Dezember ihren 70. Geburtstag. Mhm. Und wenn man die Geschichte der Menschenrechte schaut, dann ist es ganz interessant, dann beginnen die eigentlich schon in der Antike.
Oh.
Nämlich bereits 539 vor Christus haben die Armeen von Kyros dem Großen, das war ein König in Altpersien, die Stadt Babylon erobert.
Ah ja.
Und das waren dann Maßnahmen, die er eingeleitet hat. Die haben damals einen großen Fortschritt für die Menschen dargestellt. Und das war, dass er die Sklaven befreit hat, dass er erklärt hat, alle Menschen haben das Recht, ihre eigene Religion zu wählen und dass es keine Rassenunterschiede geben kann.
Oh.
Und diese und andere Erlasse wurden auf einem gebrannten Tonzylinder in akkadischer Sprache mit Keilschrift aufgezeichnet. Mhm. Und heute ist diese Aufzeichnung als der sogenannte Kyros-Zylinder bekannt. Mhm. Und im Grunde ist das weltweit die erste Charta der Menschenrechte. Die ist dann in alle 6 offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen übersetzt worden und ihre Bestimmungen entsprechen den ersten 4 Artikeln der Allgemeinen Menschenrechtserklärung. Und von Babylon aus hat sich dann dieser Menschenrechtsgedanke schnell nach Indien, nach Griechenland und schließlich auch nach Rom verbreitet. Mhm. Und im Laufe der Zeit gab es dann verschiedene Dokumente, die Rechte festgeschrieben haben und sozusagen die Wegbereiter der modernen Menschenrechte wurden. Das ist zum Beispiel die Magna Carta, die Verfassung der USA, natürlich die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte oder auch die US Bill of Rights, die ersten 10 Zusatzartikel der US-Verfassung. In Deutschland hat es etwas länger gedauert, bis der Ruf nach Freiheit vernehmbar wurde. Dann kam es 1948 zur Revolution Und in der Frankfurter Paulskirche hat sich dann die erste Nationalversammlung versammelt und dort wurden die Grundrechte des deutschen Volkes am 27. Dezember verkündet und die hießen Gleichheit vor dem Gesetz, Schutz gegen behördliche Willkür, Pressefreiheit, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, das Recht, Vereinigung zu bilden, Unabhängigkeit der Gerichte, öffentliche Gerichtsverfahren, Freiheit des Besitzes. Und nun wissen wir ja, dass die deutsche Revolution damals weitgehend gescheitert ist und der Weg in die Demokratie war damals noch weit. Und dennoch hat auch diese Erklärung der Grundrechte neue Impulse im Denken der Menschen gebracht. Erstmals tauchte sowas wie ein Gedanke auf, dass soziale Rechte, das Recht auf Arbeit zum Beispiel, zu den Menschenrechten zählen.
Ja.
Und das hat den Weg für den Schutz der Arbeiter und für die Bildung von Gewerkschaften geöffnet. Und in der Weimarer Verfassung im Sommer 1919 ist in Artikel 155 erstmals das staatliche Ziel abgesichert, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung zu sichern. Also war Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus schon populär.
Im Gespräch mit Wolfgang Sartorius von der Erlacher Höhe. Die Menschenrechte waren gerade sozusagen der letzte Gedanke, die Information. Die Geschichte der Menschenrechte ist ja schon uralt. Und wie ist sie denn heute in Deutschland, in unserem heutigen Deutschland angekommen?
Gut, wir haben eben ja über die Weimarer Zeit gesprochen, wo so erste zarte Blüten von Menschenrechten entstanden in Deutschland. Dann kam die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und dann nach 1945, beziehungsweise im Jahr 1945, entstanden dann die Vereinten Nationen als Organisation mit der Zielsetzung, künftige Generationen vor den Verheerungen internationaler Konflikte zu bewahren. Und deshalb wurden dann am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte formell angenommen. Und diese wurde von Vertretern aller Weltreligionen entworfen und umfasste damit auch alle Rechtstraditionen. Das finde ich bis heute hochspannend.
Genau.
Und diese Menschenrechtserklärung, das ist auch ganz interessant, das ist eigentlich das allgemeinste Menschenrechtsdokument, das es gibt. Darin werden 30 grundlegende Rechte dargelegt und die bilden das Fundament einer jeden demokratischen Gesellschaft. Und später gab es dann noch moderne Ergänzungen, zum Beispiel die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten von 1950 oder auch die Europäische Sozialcharta von 1966. Und ganz interessant finde ich auch, das Guinness-Buch der Weltrekorde sagt, dass die Menschenrechte das meist übersetzte Dokument der Welt seien.
Oh.
Ja, und jetzt auf nationaler Basis ist es so, dass das Grundgesetz die Menschenrechte aufnimmt. Und hier sind vor allem die Artikel 1 bis 19 maßgeblich. Und insbesondere Artikel 13 bestimmt die Unverletzlichkeit der Wohnung.
Ja, dann ist eigentlich alles gesetzt. Die Politik müsste jetzt handeln. Was können die Bürger dazu tun, dass sich da etwas verändert? Was können die Bürger auch für die Erlacher Höhe tun?
Wir können bei der Erlacher Höhe in dem Maß helfen, indem wir Ressourcen zur Verfügung haben. Und bezogen auf die Wohnungsnot heißt es, dass es natürlich immer darum geht, geeigneten, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und wenn uns Hörerinnen und Hörer von Radio Störfunk unterstützen wollen in dieser Hinsicht, etwa indem sie sagen, okay, ich habe noch eine Wohnung irgendwo, die war seither nicht vermietet, aber jetzt gebe ich meinem Herzen Stoß, dann freuen wir uns einfach über Anrufe und können dann gemeinsam überlegen, wie wir diese Wohnung wieder zugänglich machen können, möglicherweise auch dahingehend, dass wir dann jemanden vermitteln, der in der Wohnung wohnt und zumindest in der Anfangsphase von uns betreut wird, sodass das Mietverhältnis auch ganz unkompliziert anlaufen kann. Und wir freuen uns, wenn sich Menschen da bei uns melden. Unsere Zentrale hat die Nummer 07193 570. Und weitere Informationen und Kontaktadressen bei der Erlacher Höhe finden Sie auf der Homepage erlacher-höhe.de.
Ja, vielen Dank für den wichtigen Hinweis. Man kann also auch als Einzelner etwas tun. Und wir hoffen, dass wir mit dem Thema Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, informiert haben und Ihnen vielleicht auch helfen, sich der Sache anzunehmen und selber aktiv zu werden, um diesem Problem eine Wendung zu geben.